Fotopodcast.
Herzlich willkommen zu Fotopodcast 2009. Wir sind mal wieder komplett, das heißt, die heutige Folge findet statt mit Marek.
Hallo und frohes neues Jahr.
Dem Stefan.
Hallo.
Stefans Stirnlampe und mir, dem Michael. Ja, eine kleine Übersicht über die heutigen Beiträge. Ich kann mir heute ein paar Sprüche nicht verkneifen, tut mir leid, das neue Jahr hat lustig angefangen und so sollte auch unsere erste Folge sein. Ja, wir haben an erster Stelle eine Hörerrückmeldung, gehen dann über in den Kameravergleich 40D, 50D. Wir werden euch ein wenig was über Bildkompositionen und diverse Hilfslinien und Möglichkeiten erklären. Einen Bericht über das Grafiktablett Bamboo Fun. Ja, für alle, die in den letzten Tagen verzweifelt sind an der Fotografie von Feuerwerkskörpern, haben wir hier eine kleine Hilfestellung zu bieten. Wir stellen mal wieder eine Fotolocation vor. Akkus in der Kälte. Ja, gestern voll, heute leer. Kennt jeder. Auch darüber wollen wir euch was erzählen. Die Videofunktionen der D90 werden euch ein wenig näher gebracht. Und AC/DC Pro für Mac wird euch vorgestellt.
Okay, steigen wir ein mit der Hörerrückmeldung von Tanja. Vielen Dank erstmal, dass du dich bei uns per Mail gemeldet hast, denn unsere Kommentarfunktion auf der Website funktioniert nicht. Wir sind dabei, das zu korrigieren, aber...
Genau, ich habe das vorhin auch nochmal kontrolliert. Das funktioniert tatsächlich nicht. Und wir geben euch Bescheid, sobald das wieder funktioniert. So lange könnt ihr uns natürlich gerne, wie Tanja, E-Mails an info@fotopodcast schreiben.
Okay, und Tanja hat eine Frage. Sie ist Canon-Fotografin und interessiert sich für die 50D oder 40D. Und da Michael bei uns in der Runde der Canon-Fotograf ist und selbst eine 40D besitzt und sich das genau angeguckt hat mit der 50D, gebe ich jetzt mal weiter an den Michael und der macht mal einen kurzen Überblick, wo die Unterschiede zwischen den Kameras liegen.
Die liegen, glaube ich, schon mal allein bei dem D, ne?
Ja, ob es dahinter steht oder davor. Ah ja.
D, 40 ja. Und 40D.
Genau, da haben wir doch das Ganze, ne? Einmal Nikon und einmal Canon. Für die ersten, ja, für die D40 sind hier meine zwei Kollegen zuständig. Ich kümmere mich dann doch lieber um Canon, nicht ganz umsonst steht das Themenalphabet an dritter Stelle, das heißt weit vor dem N. Nein, Entschuldigung, bevor ich jetzt geschlagen werde. Kommen wir mal zurück zum Thema.
Du bist heute frech dafür, dass wir wegen dir das zweite Mal auf.
Ja.
Der musste sein.
Ja, okay. Ja, also Tanja, ich selber arbeite auch mit der 40D und habe mir natürlich auch die Frage gestellt, bleibe ich bei meiner Kamera oder steige ich um auf das Nachfolgemodell? Und hatte mich also schon bevor deine E-Mail bei uns ankam, mit dem Thema beschäftigt und ja, dementsprechend habe ich schon mal einige Leistungsmerkmale zusammen und gegenübergestellt und die möchte ich jetzt dir und allen anderen Mithörern dementsprechend kurz präsentieren. Was dir mit Sicherheit an erster Stelle aufgefallen ist, ist, dass die 50D mit einer höheren Auflösung aufwartet und zwar anstatt 10,2 jetzt mit ganzen 15,1 Megapixeln. Das ist eine ganze Menge, doch nicht unbedingt die Auflösung bestimmt die Qualität der Bilder. Aber das wisst ihr ja schon, das haben wir euch auch an anderer Stelle schon mal erklärt.
Vor allem, was man da vielleicht gleich sagen kann, hat das ja auch Auswirkungen auf die Objektive. Also nochmal 5 Megapixel mehr, 15 Megapixel, das ist jetzt schon eine ganze Menge, was der Sensor da schafft. Da brauche ich wirklich hochwertige Objektive, die die Auflösung auch schaffen. Wenn ich da so ein normales Kit-Objektiv draufschraube, habe ich eigentlich nichts gewonnen. Das schafft das Objektiv gar nicht.
Das ist es. Also in der Hinsicht ist es tatsächlich so, nur die höhere Auflösung heißt nicht, dass es automatisch bessere Bilder gibt. Ihr braucht auch dazu das passende Objektiv mit vergüteten Linsen. Ansonsten werdet ihr nicht wirklich eine wesentliche Steigerung zu 40D erkennen.
Was die Auflösung angeht.
Was die Auflösung angeht, natürlich. Ja, die Kamera hat einen Prozessor der vierten Generation Digic 4 anstatt 3, was eine höhere Farbtreue dementsprechend auch garantieren soll. Wir sagen mal soll, denn die 50D selber haben wir noch nicht getestet. Die 40D kenne ich in- und auswendig. Wir berufen uns hier auf Vergleichswerte, die in dem Fall sogar dazu beigetragen haben, dass ich mir die 50D noch nicht gekauft habe. Nein. Gehen wir mal weiter zu den wesentlichen Merkmalen und dann kommen wir in den Bereich des ISO. Und der ISO-Bereich ist im Vergleich der 40D vervierfacht worden. Vervierfacht heißt, bei der 40D konntet ihr zwischen 100 bis maximal 3200 ISO einstellen und bei der 50D können wir das Ganze bis zu 12800 ISO machen.
Das ist jetzt aber mal ein großer Unterschied, würde ich sagen. Also das Gut, wir können jetzt nichts direkt über eigene Erfahrungen mit der Qualität und dem Rauschen sagen. Das wird sicherlich auch rauschen irgendwo in den Höhen. Aber man hat mehr Spielraum und es ergibt ganz andere Möglichkeiten im Lowlight-Bereich.
Da gebe ich dir absolut recht. Und Canon hat hier die Rauschunterdrückung nochmals verbessert, aber uns liegen auch hier keine direkten Vergleichswerte vor. Man muss davon ausgehen, dass es in diesen hohen ISO-Bereichen dennoch zu leichtem Rauschen kommt.
Aber es kann mal eine Situation retten, was man mit der 40D dann nicht machen konnte. Und grundsätzlich gehe ich schon davon aus, dass man dann, wenn man in dem 1600 ISO-Bereich zum Beispiel die beiden Kameras vergleicht, bei der 50D doch einen deutlichen Vorteil sieht.
Ja, das auf jeden Fall, das denke ich auch.
Ich denke, wir werden auch in einer späteren Folge nochmal darauf eingehen, wie man Rauschen auch als ein Element mit einbauen kann. Wenn man ein Foto irgendwann nicht mehr retten konnte und es hat so ein bisschen Bildrauschen, dann kann man das auch so ein bisschen mit einbauen, damit es ein bisschen älter aussieht und das hat dann auch wieder was.
Ja, da kommen wir wieder in den kreativen Bereich, aber jetzt kommen wir doch erstmal kurz zurück zu dem Kameravergleich. Und man kann dann hier sagen, dass die 50D für 15 Megapixel immer noch eine sehr schnelle Kamera ist, allerdings etwas langsamer dann noch als die 40D. Das ist minimal. Wenn die 40D 6,5 Bilder pro Sekunde schießen konnte, dann sind wir hier bei 6,3 Bildern pro Sekunde. Also es wirkt sich nicht wirklich wesentlich aus. Dafür aber ist die Serie an Bildern, die man in Reihe schießen kann, im Bereich JPEG ein wenig höher als bei der 40D. Denn mit 90 Bildern in Serie haben wir jedoch schon eine wirklich große Menge an Bildern auch zu speichern und zu bearbeiten. Und damit das Ganze funktioniert.
Wird das schon mal ausgenutzt, die 75 Bilder bei der 40D?
Nein, brauche ich ganz, ganz.
Also habe ich auch selten bei meiner Nikon noch nie den Anschlag geschafft.
Doch, ich habe ja einmal einen American Football Run aufgenommen. Da habe ich wirklich eine ganze Serie durchgeschossen.
Okay.
Einmal, aber das ist wirklich sehr, sehr selten. Auch ein netter Run. Das Ei kam dann auch dahin, wo es hin sollte.
Hast du nachher ein Daumenkino rausgemacht?
Ey, das ist eine Idee. Wir bieten an, in unserem Blog ein Daumenkino zum selber basteln. Naja. 90 JPEGs kann man hier machen, allerdings auch nur mit einer dementsprechenden schnellen Speicherkarte. Ohne eine Ultra-DMA-Kompaktflash-Karte ist dies nicht möglich. Das heißt aber nicht für euch, dass ihr bei der neuen Kamera zwangsläufig eine Ultra-DMA-Karte braucht. Die herkömmlichen oder bisher verwendeten Kompaktflash-Karten könnt ihr genauso weiterverwenden, müsst nur damit leben, dass die Serie etwas kleiner ausfällt. Immerhin 16 RAW-Bilder, das ist eins weniger als noch die 40D in Serie schießen konnte. Ja, und somit doch eine leistungsstarke Kamera, das auf jeden Fall. Sie reagiert beim Einschalten ein wenig schneller als die 40D. Wenn die 40D 0,2 Sekunden gebraucht hat, ist es hier noch 0,1 Sekunde.
Das heißt, ich finde, das ist auch nur noch Messwertarbeit. Oder ich meine, wenn ich eine Kamera einschalte und es macht eine Zehntelsekunde Unterschied, dann...
Ganz ehrlich, also ich glaube, das merkt keiner von uns, ob es jetzt 0,1 oder 0,2 war. Das ist richtig. Das ist also wirklich kein ausschlaggebendes Merkmal. Aber, und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Erweiterung und Verbesserung der Kamera gegenüber der 40D. Und zwar ist der Live-View jetzt mit einer Autofokus-Funktion versehen. So, wenn die 40D dementsprechend Live-View schon aktivieren konnte, aber man musste manuell fokussieren, kann man bei der 50D das Ganze in drei verschiedenen Autofokus-Modi dementsprechend machen, im Quick-Autofokus, Live-Autofokus oder Face-Detection-Autofokus. Face-Detection kennt ihr auch schon von anderen Kameras. Das heißt, die Kamera selber versucht im Sucherbild Gesichter auszumachen und stellt die Schärfe dann auf diese Gesichter ein.
Herr Stefan macht gerade Mikrofon-Detection. Er steht gerade mit der Stirnlampe da und kontrolliert die Zeit. Das ist ein sehr schönes Bild.
Meine Augen schaffen das nicht mehr ohne Licht.
Ja, und nächstes Jahr Weihnachten bekommt er von uns einen Krückstock geschenkt. Ja, wir haben einen neuen Aufnahmemodus. Das heißt, auf dem Wählrad oben ist ein, wie kann man es so schön benennen? Also es gab vorher dementsprechend drei einstellbare Modi, die man individuell auf sich selber einstellen konnte, C1 bis C3. Eine Position davon ist verschwunden, es sind noch C1 bis C2 für individuelle Einstellungen. Aber ein neuer Modus ist dazugekommen, und zwar der Creative Auto Modus. Creative Auto. Auto klingt schon für automatisieren, automatisch, wie man es nimmt. In der Richtung sind wir auch vollkommen richtig unterwegs. Die Kamera übernimmt hier für alle ambitionierten Fotografen, Hobbyfotografen, für jeden, der Lust hat an der Fotografie, auch für diese mehr da. Und die Kamera ist natürlich auch. in einem kreativen Modus das automatische Fokussieren und die Belichtung für den Fotografen. Der Fotograf selber übernimmt aber dann hier die Schärfentiefe und kann auf die Helligkeit mit einwirken. Das ist eine ganz tolle Geschichte.
Das heißt, die Kamera glaubt zu wissen, was das Objekt im Bild sein soll, was scharf sein soll und stellt es scharf?
So ungefähr kann man das dann dementsprechend benennen, ja.
Es gibt bestimmt viele lustige Bilder.
Da bin ich auch mal gespannt, ja. Dann lass uns mal überraschen. Die Individualfunktionen sind minimal erweitert worden, statt 24 nun 25 mit immerhin 73 Einstellungsmöglichkeiten. So benennen die Autofokus-Feinabstimmung und bestimmt die Möglichkeit der Belegung einer neuen Funktionstaste. Die neue Funktionstaste findet ihr auf der Rückseite. Man kann gleich dazu sagen, die 50D ist gegenüber der 40D optisch fast identisch. Das Wählrad, das Modus-Wählrad ist jetzt silbern statt schwarz. Das lässt auf jeden Fall euch ganz klar erkennen, ob es eine 50D ist oder eine 40D. Ja, und auf der Rückseite ist ein Button verschwunden, der Jump-Button. Dafür gibt es die Funktionstaste.
Das finde ich aber cool. Also ich mag, jeder hat ja so seinen eigenen Tick an der Kamera, was er gerne schnell zugreifen möchte. Und so ein Button, den ich mir selber einstellen kann, das finde ich echt hilfreich.
Ist sehr, sehr praktisch, vor allem sondern eine Schnellzugangsoption, die man dann dementsprechend hat. Er vereinfacht in manchen Situationen das Arbeiten. Ja, zu dem USB 2.0-Anschluss der 40D ist jetzt bei der 50D auch ein Mini-HDMI-Anschluss hinzugekommen, sodass die Bilder direkt von der Kamera auf ein HDMI-Gerät übertragen werden können, wie zum Beispiel die kleinen schönen Flachbildschirme, von denen der eine träumt, der andere hat ihn schon.
Ich sehe gerade noch, was du vorher erzählt hattest, der Monitor hinten, haben wir gerade jetzt nicht besprochen.
Ja, stimmt.
Der hat sich doch drastisch verändert.
Ja, jetzt wollte ich das in der Reihenfolge ein bisschen anders machen als im ersten Anlauf.
Oh, Entschuldigung.
Muss dazu gestehen, ich habe vorhin vergessen, mein Mikro einzuschalten und die Aufnahme ging flöten. Das trägt zur allgemeinen Belustigung bei. Nun gut. Also der Monitor auf der Rückseite ist auch 3 Zoll groß, wie bei der 40D selber auch. Allerdings mit einer Antireflektionsbedampfung versehen. Das ist sehr vorteilhaft. Denn bei schweren Lichtverhältnissen könnt ihr das Bild besser kontrollieren oder auch dann in der Live-View dementsprechend direkt ersehen, ohne dass ihr dagegen arbeiten müsst.
Wobei ich dann mal gespannt bin, ob so dieses klassische Bild dann weg ist, dass der Fotograf dann mit der rechten Hand die Kamera hält und mit der linken quasi so den Schatten spendet. Das, was man nach dem Fotografieren immer sieht.
Ich vermute jetzt einmal, dass es zwar eine Verbesserung ist, aber so ganz weg ist die Reflexion.
Ja, das kann ich mir auch nicht
vorstellen. Also ich hoffe, dass diese klassischen Posen noch erhalten bleiben. Ja, dazu kommt natürlich, dass die Auflösung des Monitors auch wesentlich besser geworden ist. Sie hat immerhin 920.000 Bildpunkte, was dem Vierfachen entspricht der 40D.
Das finde ich jetzt wirklich auch einen großen Vorteil. Wenn ich unterwegs ein Bild beurteilen möchte, ob es wirklich scharf ist und ich reinzoome, kriege ich ja hier wesentlich mehr Details gezeigt bei so einer hohen Auflösung und kann es viel besser beurteilen, ob das Bild scharf ist.
Ja, da gebe ich absolut recht. Also wir können viel mehr in die Details hineingehen und sehen unser Ergebnis eigentlich doch dann direkt und unmittelbar, müssen nicht unbedingt warten, bis wir dann zu Hause sitzen, an einem richtigen Rechner sitzen von einem großen Bildschirm, um uns in die Details anzuschauen.
Ja. Wie ist es denn so mit Zubehör? Kann man das weiterverwenden zwischen 40D, also Batteriehandgriff oder Fernbedienung und solche Geschichten?
Ja, die Gehäuse sind nahezu identisch von den Abmessungen her. Das ist verschwindend gering, worin sie abweichen. Somit ist es tatsächlich so, dass das gesamte Zubehör einer 20D, 30D, wie auch immer der Batteriehandgriff, EFS-Objektive, EF-Objektive natürlich weiterverwendet werden können.
Auch die Akkus?
Die Akkus ist jetzt eigentlich so ein Knackpunkt. Ja, da muss ich jetzt mal gestehen, dass ich weiß, dass stellenweise Canon im Bereich der Akkus umgestiegen ist. Aber ich weiß nicht, ob hier noch ein BP511A drin ist oder nicht. Okay. Also
Müssen wir mal selber nachgucken.
Gucken wir mal, das klären wir noch ganz
schnell. Oder du kannst es ja dann noch nachreichen.
Und dann tragen wir das nochmal
nach. Du guckst nochmal.
Okay. Ja, das Gehäuse selber besteht, wie bei der 40D, auch aus einer Magnesiumlegierung. Ist Spritzwasser und Staub geschützt. Und somit ist es dann wirklich eine fast für alle Situationen taugliche Kamera. Ob es einen Ausschlag gibt dementsprechend, ob ihr eine 50D oder 40D braucht, hängt natürlich wieder mal von eurem Anspruch an die Kamera, an die Motive und eurer Ausstattung ab. Ja, preislich kann man noch eins dazu sagen. Das fällt mir vielleicht noch gerade so ein. Ausschlaggebend ist ja bei vielen noch der Preis. Denn man hat natürlich den Vorteil, 40D-Vorgängermodell wird jetzt günstiger verkauft als das neue. Und wenn man so schaut, findet man das Gehäuse der 40D im Bereich um die 700 Euro, ein wenig drunter, ein bisschen drüber, für das reine Gehäuse. Und die 50D ist zu finden im Bereich von 990 bis 1150 Euro. Da gibt es verschiedene Anbieter. Man kann ein wenig mehr ausgeben und ein bisschen weniger. Nur, wie gesagt, ich empfehle euch auf jeden Fall, wenn ihr auf die 50D umsteigen solltet und habt EFS-Objektive oder die normalen KIT-Standardobjektive, erwartet nicht automatisch eine höhere Bildqualität, nur weil die Auflösung eine höhere ist. Ja, viel mehr will ich euch dazu erstmal gar nicht sagen. Alles Weitere stellen wir in den Blog. Wir haben eine kleine Gegenüberstellung vorbereitet, noch ein paar Informationen zu verschiedenen Funktionen. Das könnt ihr euch sehr gerne anschauen, wie immer unter fotopodcast.de.
Ja, am schönsten fand ich ja das Wort des neuen Aufnahmemodus, Kreativauto. Also eine Kreativautomatik, wie du es genannt hast. Ein lustiges Wort. Für das nächste Thema der Bildkomposition gibt es leider keine Automatik oder Gott sei Dank keine Automatik. Und unser Thema sind Strukturen und Linienführung in den Bildern. Strukturen und Linien sind ein prima grafisches Gestaltungsmittel, um Bilder ja nicht nur modern zu gestalten, ein bisschen moderneren Look zu verpassen. Ja, können eigentlich überall eingebaut werden. Also schaut einfach mal rum, wo überall Linien auftauchen, die ihr mit einbauen könnt. Das können zum Beispiel Zaunpfosten sein, Straßenlinien, also Straßenmarkierungen oder Pfeile auf Straßen, kann auch ganz witzig aussehen. Wenn ihr in der Bibliothek irgendwo seid, die Reihe der Bücher, die ihr einfach mal so entlang fotografiert und dann einfach mal schaut, was so am Ende dieser Reihe dann ist. Also, dass ihr einfach die Linien, die ihr aufzeigt, benutzt, um damit auf einen Ort des Interesses, also auf ein Subjekt hinzuweisen. Das können auch Menschengruppierungen sein. Wie gesagt, versucht da einfach mal ein bisschen rumzulaufen und mal zu schauen, wo überall solche Linien vorkommen und wie ihr die so in eine Reihe setzen könnt, ja, um euch da ein Bild zu komponieren. Eine andere Möglichkeit kann es aber auch sein, dass die Linien oder die einzelnen Elemente, die in einer Reihe stehen, nicht zu etwas hinweisen, sondern dass die einfach in einer Reihe stehen und dass ein Teil davon einfach rausbricht, ein Teil anders ist als das andere. Kann zum Beispiel in dieser Reihe von Menschen, ich habe da zum Beispiel mal irgendwie ein Foto gemacht von so einer österreichischen Militärkompanie und die standen alle in einer Reihe stramm und einer von denen schaute gerade etwas gelangweilt nach unten und hatte an seinem Gewehr rumgefummelt, während die anderen dann den strammen Blick nach vorne hatten. Das kann ganz lustig aussehen, weil dann einfach ein bisschen Dramatik mit drin ist oder so ein bisschen etwas ist halt einfach anders. Kann aber auch einfach eine Reihe von Töpfen sein, vielleicht weiße Töpfe oder so und einer davon ist ein roter Topf. Linien und Strukturen gibt es einfach an vielen Orten. Das können zum Beispiel, wenn ihr irgendwo in einer größeren Stadt seid, die Hochhäuser sein, die Fenster davon, also diese Karo-Muster, die dann entstehen. Kann dann auch ganz spannend sein, wenn man gerade dann den Kontrast hat und das dann noch darin fotografiert, was sich darin spiegelt. Also vielleicht dann auch den Kontrast zwischen alt und neu. Ecke haben prima Strukturen, prima Linien, das hatten wir das letzte Mal schon gesagt. Und dann vielleicht da auch so das, was dahinter ist, also das der Traktor, der die Furchen durch den Acker zieht und dass ihr einfach mal euch an den Boden legt und diese Linien entlang nehmt und den dahinterliegenden Traktor dann noch mit drauf nehmt. An Märkten ist alles wunderbar in gleichen Reihen aufgebaut, also das bietet auch Gelegenheit, sowas zu machen, Bodenbelege oder wenn ihr durch den Wald läuft, nehmt die Bäume, die dort stehen. Was auch ganz toll ist, sind Grashalme. Wenn ihr so, wie heißen die, Pampasgras und sowas, also einfach längere Halme nehmt und die so ein bisschen mit einem hellen Hintergrund, also irgendwo hoch gegen die Wolken fotografiert und so ein bisschen Gegenlicht macht, dann habt ihr im Prinzip nur diese Halme, die so fast grafisch so ein bisschen in eine Richtung laufen und dann vielleicht so ein, zwei Halme, die irgendwie dann auch in eine andere Richtung gehen. Das kann auch sehr nett aussehen. Das ist dann auch einfach so, das hat so ein bisschen was Modernes. Mit Nudeln kann man sehr viel machen. Da habe ich jetzt gerade eine ganze Ausstellung mitgemacht. Und ja, wenn man jetzt diese Dinge, die ich jetzt gerade genannt hatte, nicht alle als Linien benutzen kann, also die nicht alle in eine Reihe stellen kann, dann kann das vielleicht auch ganz witzig aussehen, wenn man die einfach frontal fotografiert, frontal darstellt. Als ein Beispiel, zum Beispiel so eine ganze Reihe von gestapelten Rohren, die man einfach von vorne fotografiert. Also, dass man einfach diese ganzen Öffnungen sich von vorne nimmt und da mal rein fotografiert, das kann ganz spannend aussehen. Oder so eine Ansammlung von Kisten irgendwo in einem Lager oder sowas, wo vielleicht dann eine Kiste davon offen ist und irgendwo was rausguckt, das kann ganz spannend aussehen. Oder wenn man sich jetzt selber was komponieren will, so eine ganze Reihe von, oder ein ganzes Feld von solchen Kaffeetabs, also diese Tabs von den Kaffeemaschinen, die man so gleichzeitig alle hinlegt und eine davon legt man eben andersrum oder schräg oder sowas hin, wo man da wieder an die Drittelregel denken kann oder vielleicht in einer anderen Farbe oder sowas. Und versucht euch das einfach mal so ein bisschen aufzubauen und da mal so ein bisschen mit rumzuspielen. Das macht wirklich Spaß. Das war es jetzt mal so in der Schnelle. Und Stefan, du hattest ja neulich erzählt, du hast dir ein neues Spielzeug gekauft.
Ja, ich habe mir ein Grafiktablett gekauft von der Firma Wacom.
Und da bin ich ganz gespannt drüber.
Ja, Bamboo Fun heißt das. Kostet 99 Euro. Ist also in einem erschwinglichen Bereich für Fotografen, die das mal ausprobieren möchten. Und ich hatte mal ganz früher, so zu seligen Windows 95 Zeiten, ein ganz günstiges Grafiktablett erstanden. Das war eine Katastrophe. Aber jetzt habe ich mir gedacht, es ist Zeit, die Technologie ist weiter fortgeschritten und ich weiß von Michael, der arbeitet mit einem ziemlich großen Grafiktablett sehr gut. Ich habe gedacht, ich teste mal so ein kleines. Ja, und ich bin durchaus begeistert.
Ich kenne das auch noch so von diesen alten Windows 95 Zeiten und fand das damals zum Zeichnen und so total klasse. Aber wie ist so der Einsatz, wenn man jetzt wirklich das auch als Maus benutzt?
Genau, du hast jetzt angesprochen, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Einmal wirklich damit zu zeichnen oder zu retuschieren auf dem Foto, Masken auszuwählen, was Fotografen gerne machen. Aber man kann es ja gleichzeitig als Mausersatz benutzen. Und das ist gewöhnungsbedürftig. Also es ist einfach anders. Wer gut mit seiner Maus zurechtkommt, der macht das relativ schnell und hier muss man sich wieder umgewöhnen. Es geht anfangs nicht ganz so schnell. Aber ich finde, die haben das gut gelöst. Man kann damit scrollen, man kann damit klicken, rechts klicken, links klicken. Man hat alle Möglichkeiten. Es gibt 4 Funktionstasten auf dem Tablett obendrauf, die noch belegbar sind. Es gibt in der Mitte so ein Scrollwheel, was man mit dem Finger benutzen kann. Das macht es größer und kleiner, indem man einfach dreht. Das ist also alles sehr einfach und eingänglich. Der Stift ist ohne Batterien, das ist wichtig. Und das ist auch ein Riesenunterschied zu den alten Spielzeug-Grafiktabletts, von denen wir gerade gesprochen haben, der ist drucksensitiv. Das heißt, wenn ich zum Beispiel was zeichne und ich drücke härter auf, dann wird der Strich breiter. Und hinten dran hat er ein Radiergummi, wenn man es rumdreht und das funktioniert als Radierfunktion. Wobei ich bin jetzt weniger der künstlerische Mensch mit Zeichnen und sowas. Das habe ich nur mal testweise rumgespielt, weil da ist auch ein nettes Programm dabei. Das nennt sich ArtRage 2.0. Damit kann man nur so malen, sage ich mal. Ich habe es halt mal intensiv im Lightroom getestet. Sowohl zur Bildverwaltung, also als Mausersatz, als auch zur Bildbearbeitung und war wirklich begeistert. Ich gebe zu, ab und zu nehme ich die Maus wieder, weil man das gewohnt ist und es bei mir auch sehr schnell geht, gerade wenn man Bildverwaltung macht. Aber ich sag mal, die linke Hand auf der Tastatur und mit der rechten Hand auf dem Grafiktablett, es geht richtig gut. Das ist richtig klasse. Und so die richtig großen Stärken sind, wenn man jetzt einzelne Masken anwenden möchte. Auch im Lightroom oben direkt sich aussucht, man möchte nur bestimmte paar Teile heller machen. Und das ist, ja, das kann man mit einer Maus nie so gut wie mit Hand. Das Brett vielleicht nochmal. Die aktive Fläche dieses Grafiktabletts ist so groß wie ein 10x15 Bild, könnt ihr euch vorstellen. Und die bildet dann wirklich den Monitor ab. Ja, das heißt, wenn ihr da links oben drauf geht, seid ihr auch links oben am Monitor. Wenn ihr rechts unten drauf geht, seid ihr rechts unten. Das ist immer so. Und man kann es nur, manchmal erwischt man sich wie eine Maus, die man weitersetzt und dann wieder links oben anfängt. Das funktioniert nicht. Es ist immer links oben oder rechts unten oder wo immer in der Mitte, wenn ich drauf gehe. Aber das funktioniert sogar. An meinem MacBook habe ich einen zweiten Monitor, noch einen 22-Zoll-Monitor. Dann wird es extrem auf der kleinen Fläche, weil der man kann das einstellen, dass beide oder nur ein Monitor abgebildet werden soll. Ich habe es mit beiden mal probiert, das geht auch. Die Wege werden dann halt extrem kurz. Und wenn man feine Einstellungen machen will, schwierig. Aber normalerweise liegt das Grafik-Tablet an meiner Produktivmaschine. Das ist noch eine Vista-Maschine, ein Quad-Core. Und da hat es auch prima funktioniert. Und da habe ich nur einen großen Monitor dran. Und es macht schon wirklich Spaß. Also kann man nichts sagen. Das Ding ist gut verarbeitet. Kann man auch wirklich empfehlen. Wacom heißt die Firma. Sind in dem Bereich dieser kleinen Grafiktablets, denke ich, auch ziemlich weit marktführend oder ziemlich weit verbreitet. Es ist auch ganz interessant ausgestattet. Bei den 99 Euro kommen klar die Treiber DVD mit, dann was total klasse ist, wer sowas nicht hat, in Adobe Photoshop Elements 6 für Windows und Mac.
Und muss ich aber mal fragen, was hast du für das Ding bezahlt?
99 Euro und allein das Photoshop Elements 6 kostet schon 89 Euro, ganz normal. Also das ist ein Schnäppchen, das kriegt man dazu. Wer es nicht hat, ist es wirklich, oder wer sich dafür interessiert hat.
Das ist echt der Hammer dafür, ne?
Ja. Dann gibt es dieses Malprogramm ArtRage und noch eine Zusatz-DVD, wo man dann von, wenn man die einlegt, gibt es ein Installationsprogramm, dann kommt man auf eine Homepage von Bamboo, von Wacom und kann sich noch weitere so Malprogramme, Spielprogramme und irgendwelche vereinfache mir das Computerleben-Programme runterladen. Da stehe ich nicht so drauf auf den ganzen Schnickschnack. Ich habe es einfach probiert als, das habe ich also auch nicht geladen, ich habe das probiert als Grafiktablett und da war ich super zufrieden. Ich weiß, dass ich mich an einiges noch gewöhnen muss und ich werde auch weiterhin einen Doppeleinsatz haben, Maus und Grafiktablett, was auch funktioniert. Die liegen also beide auf dem Schreibtisch. Wenn ich die eine nehme, ist die eine aktiv. Wenn ich die andere nehme, ist die andere aktiv. Das Umschalten funktioniert auch super. Und was auch klasse ist, habe ich sowohl beim Mac als auch beim Vista probiert, die Handschrifterkennung, die dort eingebaut ist, die man nicht extra braucht, die in den Betriebssystemen eingebaut ist, das macht schon Spaß. Also wenn man zum Beispiel auch Werte eingeben möchte, Zahlenwerte oder Texte und sowas, kann man dann einfach schreiben. Das bietet einem das ziemlich intelligent an. Also ich sage rundum eine Empfehlung, wer mit Grafiktablets einmal arbeiten möchte und das testen möchte, kann ich nur sagen, probiert's aus. 99 Euro ist das Ding allemal wert, auch wenn man es nicht bei jedem Bild vielleicht benutzt, aber die Möglichkeiten, die man dann hat, wenn man so diffizile Retuschen machen möchte, ist einfach nicht vergleichbar mit einer Maus. Kann man mit einer Maus so nie tun.
Ja, ich finde es auch eine ganz, ganz tolle Sache. Ich selber, was ja schon erwähnt, habe ja auch ein etwas größeres Board und ich nutze es hauptsächlich für ganz filigrane Geschichten, Freistellen von Kettengliedern zum Beispiel oder anderen kleinen Geschichten. Ich meine, die Freistelloptionen von CS3 sind zwar schon toll, aber die können nicht alles. Und dann ist es wirklich gut, wenn man per Hand einfach mal reinzoomt, das Ganze per Hand dann dementsprechend markiert und somit wirklich ganz, ganz fein freistellen kann.
Das ist echt, das ist, kann man so sonst nicht, das ist einfach klasse. Kann ich jedem nur empfehlen, macht Spaß.
Ich denke insgesamt so die Funktionen dann in Photoshop, da hat es dann wahrscheinlich auch so seine Stärken, wenn du da, so kenne ich es auch von früher noch, wenn du da noch ein bisschen wie was nachzeichnen willst oder eben freistellen, wie du gesagt hast, oder ausradieren, da hast du einfach mehr die Kontrolle drüber als mit einer Maus.
Ja, ich werde weiter mich noch dran gewöhnen, also die 2 Wochen waren jetzt einfach eine gute Eingewöhnung. Ich sage, das gebe ich nicht mehr her, das macht Spaß und das bringt mir auch wirklich was. Manches geht wesentlich schneller und präziser, aber ich muss noch einiges lernen. Also es ist noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen.
Ist aber ganz normal. Ich kenne das auch. Ich habe auch immer zu Anfang versucht, meinen Stift so zu versetzen wie eine Maus. Eine Maus kann ich vom Tisch abheben, der Zeiger bleibt mitten am Bildschirm stehen und ich nehme einfach in der Mitte wieder auf und wandere nach links oder nach rechts und das Stiftchen fängt halt genau da an, wo man den Punkt ansetzt auf dem Bildschirm im Endeffekt. Das muss man halt wirklich gleich sehen. Ist gewöhnungsbedürftig, aber es geht.
Okay. Ja, das war mein Bericht zum Wacom Bamboo Fun. Wir machen den Link in die Shownotes, dass ihr es euch angucken könnt, und ich werde immer mal wieder berichten, wenn ich was Neues entdeckt habe oder wenn es wesentlich besser geht.
Oh.
Ein Audiorätsel, was war das? Ja, für alle, die jetzt Silvester versucht haben, das Feuerwerk einzufangen, das ist ja immer so ein Zwiespalt, setzt man sich jetzt eben dann mit Freunden und Verwandten hin und feiert man, oder wird man auch mal für 5 Minuten losgelassen und kann sich dem Fotografieren widmen. Für alle, die das probiert haben und vielleicht nicht so zufrieden waren, wollen wir jetzt einfach nochmal darauf eingehen und ja, mal so die Knackpunkte zusammenfassen, worauf es beim Silvesterfeuerwerk fotografieren ankommt. Also pyrotechnische Fotopraxis. zunächst mal, bevor wir uns um alle technischen Dinge kümmern, ist das Erste natürlich, sich überhaupt erstmal einen schönen Standpunkt zu suchen. Einfach einen Ort, wo ihr einen Überblick habt über möglicherweise die ganze Stadt oder einen schönen, also ist halt oft irgendwo was ein bisschen erhöht ist, wo man eben den Überblick hat. Achtet dabei schon mal drauf, was ihr noch im Hintergrund mit drauf habt. Das ist ja auch bei allen Dingen, die ihr irgendwo aufnehmt, ganz wichtig, dass ihr nicht nur um euch um das Hauptmotiv kümmert, sondern auch um den Hintergrund, um das, was darum noch alles stattfindet. Insofern kann das dann auch ganz spannend sein, da noch irgendwelche Gebäude mit einzubinden oder Bergketten mit einzubinden, je nachdem, wo ihr wohnt oder wo ihr fotografiert. Also achtet da einfach ein Stück weit mit drauf.
Zumindest bei vor allem nahestehenden größeren Gebäuden. Also ist jetzt irgendeine Kirche oder ein Turm in der Nähe, wo das Feuerwerk ist, weil der wird ja vom Feuerwerk nachher auch angeleuchtet. Den seht ihr ja im Dunkeln erstmal gar nicht so oder nehmt ihn nicht so wahr. Aber wenn das direkt rund um das Feuerwerk ist, dann wird es ja heller.
Naja, also komme ich später nochmal drauf, also wo man auch das Bild insgesamt noch ein bisschen heller bekommt. Ja, wenn ihr euch eben den schönen Ausblick oder wenn ihr den schönen Ausblick gefunden habt, kommt ihr natürlich nicht darum, ein Stativ zu verwenden, weil ihr in der Regel, wenn ihr vernünftige Aufnahmen machen wollt und da nicht nur irgendwelche Punkte drauf haben wollt, einfach längere Belichtungszeiten machen müsst. Braucht ihr sowieso, weil bei Dunkelheit ist mit kurzen Belichtungszeiten sowieso nichts zu machen. Aber ihr wollt ja auch diese schönen Streifen mit drauf haben, wo ihr einfach lange Zeiten braucht. Also um ein Stativ geht gar nichts drumherum. Und wo wir jetzt schon bei Licht sind, passt auch auf, was hinter euch so alles ist. Weil wenn ihr mit einer Spiegelreflex arbeitet, kann es auch bei längeren Belichtungen zu Störungen kommen, wenn einfach das Licht, nehmen wir mal an, ihr steht irgendwo an einem erleuchteten Platz, hinter euch steht euer Auto, damit ihr noch irgendwie ein bisschen was seht, oder ihr steht vor einer Laterne. Das, was von hinten an Licht noch kommt, kann durch den Sucher auch noch Fehlbelichtungen auf dem Sensor geben. Also passt auch da ein bisschen auf. Entweder wenn ihr da steht und es lässt sich nicht vermeiden, gibt es ja vom Hersteller solche Kläppchen, die man da wieder drüber machen kann, solche Deckelchen. Oder ihr haltet einfach so ein bisschen die Hand davor und versucht das ein bisschen mit abzuschirmen. Also nicht dran fassen, sonst verwackelt ihr, klar. Sondern einfach so ein bisschen davor halten.
Ja, aber gut, Lichter von hinten, ganz klar. Aber vielleicht sollte man auch Störquellen, die vor der Kamera sind, mit berücksichtigen, damit man Überbelichtung in diesen hellen Bereichen einfach vermeidet.
Sensorempfindlichkeit hatten wir vorhin als Thema gehabt. Ist auch hier nicht zu unterschätzen. Da solltet ihr jetzt wirklich aufpassen, dass ihr die ISO-Zahl ein bisschen nach unten fahrt. Also da habt ihr mit Sicherheit auch eigene Erfahrungen, wie hoch ihr eure ISO drehen könnt, bis so das Bildrauschen anfängt. Weil wenn ihr jetzt lange belichtet und habt dann lauter Gekrissel drauf, lauter Farbrauschen, dann müsst ihr vielleicht nachher dann genauer hingucken, was ist jetzt Feuerwerk und was ist Bildrauschen.
Das heißt, und vor allem gucken, bei den meisten, auch kompakten, gibt es ja auch so eine ISO-Automatik, wo viele Leute einfach nichts dran umstellen. Das heißt, raus aus der Automatik und eine eigene ISO 200, ISO 400, gerade bei den kompakten höher kann man da gar nicht gehen.
Kreativen arbeiten immer die Automatik raus. Immer.
Genau. Oder ISO 100 einfach rein. Ihr habt ja ein Stativ und ihr habt Zeit. Da kommt man damit gut hin.
Ja, wie gesagt, also nicht, dass ihr nachher dann suchen müsst, was ist Feuerwerk und was ist Bildrauschen. Das wäre dann schlecht. Ja, jetzt hatte ich schon gesagt, um eben das Feuerwerk so darzustellen, dass ihr möglichst den Start der Rakete mit drauf habt und eben diese Explosion und diese palmenartigen Entfachung der Raketen mit drauf bekommt, braucht ihr einfach eine längere Belichtungszeit. Entweder ihr macht das manuell, also ihr wählt die Zeit vor und sagt, belichte mir 5 Sekunden oder 10 Sekunden, je nachdem. Oder ihr stellt die Kamera gleich auf Bulb, das heißt, ihr bestimmt, wann ein- und ausgeschaltet wird und variiert dann eben zwischen, ich sage einfach mal, 5 und 30 Sekunden. Weil ihr dann einfach bestimmen könnt und sagen könnt, jetzt hat es an dieser Stelle, kamen genug Raketen hoch, weil ihr habt ja dann nicht nur die eine Sequenz drauf, ihr habt ja alles, was in diesem Zeitraum im Prinzip hochgeht, das habt ihr ja alles auf eurem Foto drauf. Und vielleicht sagt ihr irgendwann, da war jetzt so viel drauf, jetzt reicht's mal, sonst habe ich da einfach, da ist zu viel dann irgendwann. Also ist das eine ganz gute Möglichkeit, um das eben manuell zu regeln. Ja, dann Blendeneinstellungen solltet ihr einfach so zwischen F8 und F16 im Vorfeld einstellen. Also macht die Kamera am besten komplett auf manuell. Dann seid ihr da so im sicheren Bereich, dass ihr das gut belichten könnt. Zu der Fokussierung wäre noch zu sagen, dass ihr, das hängt jetzt einfach wieder davon ab, was ihr in eurem Bild mit drauf habt. Ihr könnt entweder sagen, dass wenn sich das Feuerwerk so, wie du gerade sagtest, da irgendwo um eine Kirche oder so rumspielt, dann versucht im Vorfeld einfach diese Kirche scharf zu stellen und eben auch die Fokussierung auf manuell zu stellen und die so zu belassen. Oder ihr stellt die Fokussierung einfach gleich auf unendlich. Jetzt ist nur das Feuerwerk von Silvester leider schon vorbei, aber es gibt ja auch übers Jahr hinweg genügend Möglichkeiten, sich noch ein Feuerwerk anzuschauen, sei es rein in Flammen oder so. Oder
es ist dann nicht so kalt.
Ja. Also gestern.
Wenn wir so eine halbe Stunde draußen stehen.
Kein Feuerwerk fotografieren wollen, das wäre mir echt zu kalt gewesen.
Ja, bei minus 5, 6 Grad ohne Handschuhe, damit man die Kamera bedienen kann. Das gibt Frostfinger.
Und da gibt es, stellen euch den Link einfach mal in die Shownotes mit rein, da gibt es die Weltmeisterschaften der Feuerwerker. Also die, ich habe das einmal in Stockholm gesehen und einmal in Berlin. Und jetzt, da gibt es wohl auch mehrere. Irgendwie streiten sich da anscheinend verschiedene Leute um den Titel der Weltmeisterschaften und Weltmeister. Wahrscheinlich auch, wie das bei den Misswahlen ist. Gibt es ja auch diverse. Da gibt es einmal die World Pyro Award, oder den World Pyro Award, und der findet auf verschiedenen Kontinenten statt. Und hier findet er, soweit ich weiß, in Sölden dieses Jahr statt. Also der ist dann immer unterteilt eben. Und da war ich ganz überrascht. Letztes Jahr hat eine andere Weltmeisterschaft im Feuerwerk oder der Feuerwerker hier ganz in der Nähe stattgefunden. Und zwar in Lauterbach im Schloss Sickendorf. Und auch da stellen wir uns mal einen Link rein. Allerdings habe ich da jetzt nicht rauserkennen können. Da steht zwar ein Datum für dieses Jahr, aber da steht auch nicht drin, wo das genau sein soll. Aber vielleicht tragen die das irgendwann nach und ihr habt Lust, da mal vorbeizuschauen. Ist bestimmt ganz spannend.
Okay, und mir war es zu kalt, eindeutig. Beim Feuerwerk hat es bei uns minus 10 Grad gehabt. Also das habe ich mir eher dann von innen angeguckt. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt eine schöne, warme Fotolocation zum Fotografieren. Auch gerne ohne Feuerwerk. Ja, und unsere Fotolocation ist diesmal was Warmes. Viele von euch waren vielleicht schon mal auf Mallorca. Und besonders der Norden von Mallorca, das Finca-Land, ist eine wunderschöne Ecke, wo man sehr gut fotografieren kann. Und da zwei kleine Tipps von mir.
Jetzt bin ich gespannt, wie du das aussprichst und wie der Herr neben uns
genau,
reagiert.
Ich korrigiere das dann gleich mal.
Danke, das ist echt schwierig, wenn man Spanier am Tisch hat. Also, ein Tipp ganz im Norden, Cap de Formentor. Darf ich das so sagen?
Ja, ich würde es doch, das klingt schon ganz gut.
Ich bin Deutscher.
Cap de Formentor.
Okay. Mit einem wunderschönen Leuchtturm und Blick auf das Meer und viele Buchten rückwärts an Land hin. Lohnt sich, aber kleiner Tipp, nur früh morgens. Es gibt so gut wie keine Parkplätze, also ich sag mal so 7 oder 8. Und die Straße ist dann so breit, dass wenn einer stehen bleibt, weder rein noch raus zu fahren ist irgendwie. Da kann man sich dann um die Mittagszeit also hinstehen, stundenlang. Auch auf dem Weg dorthin findet man schon geniale Motive. Also wer dorthin möchte, nicht zu High Noon. Ansonsten ein wirklich klasse Tipp. Und Ausgangsbasis für diesen Trip könnte die wunderschöne Stadt Poenza sein. Ganz klasse Altstadt mit kleinem Platz, mit vielen Cafés und Kneipen und einer irre langen Treppe hoch zu einem Kalvarienberg, von dem man einen wunderschönen Blick rückwärts zurück auf die Stadt hat und auf die Umgebung. Echt klasse, kann man ganz viele Sachen machen, fototechnisch, und da ist auch immer irgendwas los. Man kann auch People-Fotografie machen. Also lohnt sich wirklich, eine schöne alte Stadt im Norden Mallorcas. Wer dann das Ganze gleich mal nutzen möchte, kleiner Tipp noch, das ist zwar jetzt eine Pizzeria und wir sind in Spanien, aber die wird auch von einem Italiener betrieben, der ausgewandert ist. Pasta und Pizza in der Via Polentia. 19. Da gibt es kostenloses Wi-Fi, wenn ihr dort was esst oder trinkt. Das ist ganz nett und die Jungs sind jung und cool. Ist ganz nett dort. Und man kann auch gut essen. Wir stellen euch Links rein. Das war der Fotolocation-Tipp für dieses Mal. Der Norden von Mallorca.
Ja, schön, Stefan. Ist doch toll, dass auch mal jemand anderes außer mir was über Spanien erzählt. Vor allem Mallorca, eine der Inseln, auf der ich noch gar nicht war. Auch wenn Spanien mir sehr am Herzen liegt.
Also den Norden kann ich dir empfehlen. Die Berge oben, das habe ich jetzt alles ausgelassen, weil wir so wenig Zeit haben. Alte Klöster und so. Richtig schön.
Ja, das heißt also, es ist schon tatsächlich so, dass Mallorca nicht nur von deutschen und englischen Touris bevölkert ist, sondern es gibt auch wirklich schöne Ecken auf der Insel.
Ja, hätte ich auch nie gedacht.
Gut, ich werde mal hinfahren, mich davon überzeugen. Ich finde es sowieso ganz, ganz super, dass du uns einen Tipp mitgibst für einen kostenlosen Wi-Fi-Zugang, ein Bierchen oder eine Cola, was auch immer, mal auf die Schnelle und dann E-Mails checken, Bilder versenden, hochladen. Ganz tolle Geschichte. Naja, jetzt will ich ganz kurz den Nachtrag zu meinem, ja, nennen wir es kleinen Fauxpas von dem Vergleich der 50D zu 40D noch mit dem nächsten Thema verbinden. Und das heißt in der Hinsicht Batterien, Akkus in der Kälte. Das Problem kennen wir alle. Doch lasst mich nur ganz kurz nachtragen. Es ist schon so, wie ich es vorhin gesagt habe. Das Zubehör der 40D, spezielle Batteriehandgriff, auch die Akkus der BP511 oder 511A, wird auch weiterhin in der 50D verwandt. Das heißt, es ist soweit kompatibel. Ja, Batterien, Akkus in der Kälte. Wer kennt es nicht? Ich selber hatte auch schon den Fall, den einen Tag die Akkus für den Blitz geladen, dummerweise im Winter im Auto gelassen und am nächsten Tag hatte ich das Nachsehen und rannte in der Gegend rum, um neue Batterien zu kaufen. Denn die Leistung war so schwach, dass es für den Blitz nicht mehr gereicht hat. Aber was heißt denn hier schwach? Es ist halt nicht so, dass die Akkus zwangsläufig leer sind. Nein, das ist ganz, ganz klar. Bei Temperaturstürzen, das Ganze kann bei, nehmen wir mal das Beispiel Handy, das hat jeder von uns meistens irgendwo bei sich, bei plus 10 Grad schon anfangen. Je kälter das Ganze wird, umso träger wird die Flüssigkeit in den Batterien, die Ladung an für sich trägt. Und dann haben wir es so, dass nicht die Batterie leer ist, sondern die Spannung, die Leistung nicht mehr so schnell hergestellt oder bereitgestellt werden kann, wie es eigentlich für manche elektronischen Geräte nötig wäre. Ja, und dann haben wir natürlich.
Das heißt, das Gerät hat eigentlich nur, empfindet es, dass der Akku leer ist.
Ja, die Geräte sind ja mittlerweile angeblich alle intelligent. Sie haben so einen sogenannten Controller, einen Spannungsüberprüfer, die meisten Geräte zumindest, eingebaut. Und wenn der dann sagt, okay, die Leistung ist zu schwach, weil sie eigentlich zu langsam ist, sagt er, die Batterie ist leer. Ja, Sicherheitsabschaltung bei den meisten Geräten und das war's. Ihr könnt euch in der Hinsicht ganz cool helfen oder ganz einfach helfen.
Ganz cool.
Ja, ganz cool.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, nehmt einfach mal den Akku, die Batterie, also steckt sie mal in die Hosentasche oder mal kurz unter das Hemd in der Hinsicht. Ihr könnt es am Körper ein bisschen aufladen. Ihr werdet sehen, das Ganze funktioniert wieder, denn es verflüssigt sich soweit. Also es ist alles wieder gangbar, sagen wir so. Man kann es dementsprechend wieder umdrehen. Was kurz am Einfrieren ist, kann man auch wieder auftauen.
Das heißt eigentlich, was sowieso ein grundsätzlicher Tipp ist, man braucht für eine Kamera 2 Akkus. Also wenn man jetzt keine normalen Nickel-Metall-Hydrid-Akkus reinmachen kann von der Stange und es gibt einen speziellen Kamera-Akku, zur Grundausstattung gehören immer 2 Akkus.
Ja, man ist auf jeden Fall auf der sicheren Seite und sollte tatsächlich das Geld investieren.
Genau, und in der Kälte ist es dann ein großer Vorteil, man kann einen am Körper warm halten und wenn der andere nicht mehr tut, kann man austauschen und zurücktauschen. Oder jetzt kommt wieder mein Loewe Pro Slingshot 200 AW. ich war halt gerade in der Kälte, in den Bergen und es war wirklich minus 10 Grad. Und man hat die Kamera am Rücken, man dreht die einfach nach vorne, macht die Klappe auf, kann die Handschuhe reinwerfen, wo man die Kamera rausnimmt, weil die müssen ja auch mal irgendwo hin zum Fotografieren. Macht seine Fotos und steckt die Kamera wieder rein. Und in der Tasche, klar, sie wird auch kalt, aber sie ist längst nicht so kalt, als wenn man sie draußen rumbaumeln lässt. Und es geht wirklich schnell rein und raus. Und das ist also auch eine gute Tasche. Und wenn man in der Kälte läuft, die Kamera nicht einfach draußen lassen, sondern immer gut verpacken wieder.
Ja, ich kann dazu sagen, ich habe einen Lowepro CompuTracker AW und hatte ihn letztes Jahr beim Skifahren im Einsatz. Und klar, schön vollgepackt, auch ein paar Wechselobjektive drin. Das Ding hat sein Gewicht. Irgendwann habe ich beim Skifahren mein Gleichgewicht verloren, fiel auf den Rücken wie eine Schildkröte und rutschte dann auf dem Rucksack die ganze Piste runter.
Du hast beim Skifahren die Kamera dabei gehabt?
Ich hatte beim Skifahren habe ich die Kamera dabei, im Rucksack dementsprechend und habe es auch tatsächlich einmal, habe ich mich getraut, sie während der Fahrt da rauszuholen. Allerdings muss ich sagen, war das im Auslauf, es ging sehr, sehr lange geradeaus. Naja, wie auch immer, ich hatte die Kamera also tatsächlich die ganze Zeit dabei, werde es auch jetzt dieses Jahr wieder machen. Fiel auf den Rücken und rutschte die ganze Piste auf diesem Rucksack dann wie so eine Schildkröte runter. Ich konnte also nur gucken, wo ich hinrutsche, habe mich dabei ein bisschen gedreht, mir ist nichts passiert. Der Kamera auch nicht. Wenn die Allwetterschutz nicht draußen ist, ist sie zwar nicht unbedingt richtig gegen Nässe geschützt, aber gegen solche Spritzer schon. Sie wurde weder zu kalt, noch ist sie kaputt gegangen. Sie hat danach ganz einfach weiter funktioniert. Super. Also eine ganz, ganz tolle Geschichte.
Also wir kriegen von denen kein Geld, aber die Taschen sind eigentlich ganz gut.
So ist es, ja.
Muss ich auch noch eine ganz kurze Anekdote erzählen. Ich habe mal beim Skifahren jemanden gesehen. Das war an so einem kleinen Hügel, an dem man prima springen konnte. Und jeder hatte dann so seine Sprünge da gemacht, so ein bisschen so ein Grätsprung oder ähnliches. Und der Kerl hatte seine Spiegelreflex, damals noch analoge Zeiten, aber es war schon eine etwas hochklassigere Spiegelreflex, einfach um den Hals gebunden gehabt und ist damit Ski gefahren. Und ist dann dort auf diese Sprungschanze, hat einen richtig schönen Sprung hingelegt, hat die Füße nach hinten angezogen, also Richtung Hintern. Und ist dann genau so auch wieder aufgekommen. Er hat sich komplett nach vorne gehauen und hat sich die Kamera direkt in den Brustkorb gerammt. Ich weiß nicht, ob er sich die Rippen gebrochen hatte, aber auf jeden Fall, die Kamera war nachher echt Schrott gewesen.
Also,
das ist nur eine kleine Vorsicht, Anekdote zum Skifahren mit Spiegelreflex, deswegen war ich zu überrascht.
Ja. Okay, ja, also kalte Akkus, aufwärmen, kommt immer wieder ein bisschen Leistung raus und möglichst gar nicht kalt werden lassen.
Ja, und das Gleiche dann vielleicht auch für ein iPod, gerade beim Skifahren, wenn ihr das oder andere MP3-Player, wenn ihr den dabei habt, tragt ihn auch.
Wenn ihr uns hören wollt auf der Piste.
Genau, aber tatsächlich, wenn ihr Musik hören solltet und euch dabei wohler fühlt, wenn es halt bei der Liftfahrt auch nur ist stellenweise, weil dann, wenn ihr nicht den richtigen Nachbarn habt und seid getrennt von der Gruppe und ist vielleicht auch mal langweilig, tragt ihn auch am Körper, er wird durch eure eigene Körpertemperatur warm gehalten und ist leistungsstärker. Gut, wir kommen langsam zum Ende. Ich kriege hier schon ein Lichtzeichen vom Stefans toller Stirnlampe. Die Zeit wird knapp. Und nur noch ein letztes. Akkus, die ihr längere Zeit nicht braucht, nehmt sie entladen in ein Plastiktütchen, steckt sie ins Gefrierfach. Klingt komisch, aber die Lebensdauer erhöht ihr. Holt sie wieder raus, lasst sie bei Raumtemperatur warm werden, ladet sie wieder und ihr könnt die Akkus über längere Zeit nutzen. Ja. Das war es hier zu diesem Thema und jetzt kommt unsere Leuchte Stefan mit dem Schlusswort.
Nee, ich habe noch zwei kleine Themen.
Auch eine Leuchte.
Ich habe als letztes Thema jetzt die Videofunktion der Nikon D90. Das wird ja zurzeit schwer diskutiert, weil sowohl Canon mit der neuen 5D Mark II als auch Nikon mit der D90 Videofunktion in die Spiegelreflexkamera eingebaut hat. Das ist hoch umstritten, aber ich sage immer, wer es nicht braucht, den stört es nicht und wer damit experimentieren will, hat einen zusätzlichen Wert. Ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt, weil ich suche eigentlich eine Videokamera. Nur bei den Videokameras stört mich, die haben keinen Sucher, die sind im Low-Light-Bereich eine Katastrophe. Das kommt halt davon, dass die einen super, super kleinen Chip haben, so ähnlich wie bei Kompaktkameras oder teilweise noch kleiner. Da kann man keine gute Rauschfreiheit hinkriegen und vor allem hat man durch diesen kleinen Sensor ganz wenig Möglichkeiten, vom Objektiv her mit Schärfentiefe zu arbeiten und. Man hat da keine Einstellmöglichkeiten. Ist nicht das, was ich will, und wenn ich eine gescheite Videokamera haben will, dann kostet die mehrere tausend Euro. So eine einfache Videokamera habe ich, also zwischendrin bringt mir nicht viel. Jetzt habe ich mir mal einfach aus Spaß die D90 genauer im Netz angeguckt und man muss sagen, so als normale Videokamera Ersatz für schnell mal Kinder und ein bisschen Urlaubsvideo und so, das taugt nicht. Das Ding hat keinen Autofokus. Man kann weder Blendezeit noch ISO standardmäßig einstellen. Es macht nur Mono-Tonaufnahmen. Es hat so ein Problem bei Schwenks, das nennt sich Rolling Shutter. Dazu muss man wissen, dass der Sensor zeilenweise abgetastet wird, von oben nach unten. Wenn ich jetzt einen schnellen Schwenk mache und ich habe eine Säule, die ich in diesem Schwenk drin habe, dann ist die dadurch, dass von oben nach unten abgetastet oder ausgelesen wird, die Bildinformation, am Anfang rechts im Bild. Und wenn ich mich schnell bewege, bis der Sensor unten ist, sozusagen links unten. Also übertrieben dargestellt. Es geht natürlich alles viel schneller, aber man sieht diesen Effekt im Kleinen. Das gibt dann so schräge Kanten. Haben aber auch viele Videokameras, die 1.000 oder 1.500 Euro kosten, auch in ähnlicher Form. Hat die EOS 5D Mark II auch. Man muss es halt wissen und muss man sich drauf einstellen. Und was ich jetzt in den Videos gesehen habe, auch im Netz oder in den Foren gelesen habe, ist die Videokamera, die Videoqualität der D90 zwar HD, aber nicht absolut überragend. Alles zusammen, kein Ersatz für einen normalen Camcorder der 1.000-Euro-Klasse. Aber das Geniale an dieser Art zu filmen, das gilt für die Canon wie für die Nikon gleich, ist die Möglichkeit, ihr habt die ganzen Objektive, die ihr einsetzen könnt. Das heißt vom Weitwinkel bis zum Tele. Und ihr habt eine gute Low-Light-Funktion, weil die Kameras an sich relativ wenig rauschen mit den Sensoren. Das heißt, man kann im Dunkeln gut filmen. Und es gibt, ich stelle nachher einfach mal einen Link zu einem Portal, das nennt sich vimeo.com und da sucht ihr, gebt ihr einfach mal als Suchbegriff D90 ein, da findet ihr ganz viele Videos. Diese Kameras haben einfach einen anderen Look aufgrund der Optik und des Sensors, die davor sitzen. Es sieht aus wie ein professionelles Musikvideo oder wie ihr es aus der Werbung kennt. Es macht einfach Spaß. Aber Einsatzzweck ist sozusagen für Leute, die gerne mal einen Kurzfilm machen wollen, die sich vorher eine Idee überlegen, diese umsetzen wollen. Man muss mit Stativ arbeiten, man hat quasi ein Storyboard. Also wer richtig kreativ mit Video arbeiten will, kann da einiges rauskitzeln, was man aus einer normalen Videokamera nicht rauskitzeln kann.
Kann man denn da Dinge wie Blende und sowas dann mitverwenden oder ist das dann da sichtbar?
Ja und nein. Also im Standardmodus bestimmt die Kamera Zeit, Blende und ISO selbst. Das wird man ja gerne beeinflussen. Vor allem die Blende wäre hochinteressant, um die Schärfentiefe zu beeinflussen, wie das aussieht, um Personen freizustellen und solche Geschichten. Und da gibt es aber den Trick, ihr müsst halt entweder hochwertige oder alte Objektive haben von Nikon, die noch einen Blendenring haben. Die modernen Objektive haben leider halt keinen Blendenring mehr, aber die alten oder die ganz teuren haben wieder einen Blendenring. Und dann macht ihr einfach die Blende auf 2,8, 3,5, was auch immer. Und dann könnt ihr die Blende bestimmen. Die Kamera filmt weiter. Und damit habt ihr unheimlich klasse Kreativmöglichkeiten. Es gibt auch mittlerweile eine Menge Foren oder Seiten im Internet, die sich nur mit Videos der D90 beschäftigen, weil das so cool, das wird fast schon kultig gerade. So Videofilmer haben das Ding entdeckt. Weil diese Optik und hinzukriegen bei einer anderen Videokamera, da muss man mehrere tausend Euro hinlegen mit Wechselobjektiven und allem drum dran. Und hier kriegt man Body für 900 Euro und bei eBay ein paar alte Objektive. Die müssen ja nicht mal Autofokus sein, die können ja manuell sein, weil der Autofokus ist eh ausgeschaltet. Also ihr müsst das ja eh machen. Und mich reizt es halt sehr, das mal zu testen, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das machen soll. Weil ich habe noch ein altes 24mm 2.8 mit Blendenring, ich habe ein 50er mit 1.8 und ich habe ein 100mm mit 2.8 und noch ein 35-70 von früher mit Blendenring. Also ich hätte eine ganze Menge Objektive, wo ich auch manuell steuern kann und es reizt mich sehr, aber es kostet halt auch 900 Euro. An sich kriegt man halt auch noch eine gute Fotokamera dazu, die ich auch nutzen würde, die unbestritten gute Vorteile hat und wirklich eine gute Kamera ist für den Preis. Aber ich werde mal überlegen, wie dieses Jahr das aussieht. Ich war nur total begeistert. Ich stelle euch ein paar Links dazu in unser Notebook, in unserem Blog. Und da könnt ihr selber mal gucken. Es macht wirklich Spaß, wenn man das richtig einsetzt und richtig kann.
Und das, wie du schon sagtest, also das Spannende ist ja wirklich, dass eben man die ganzen Objektive benutzen kann und dann auch so kreativ arbeiten kann, wie man so mit seiner Kamera arbeitet. Also der Einsatzbereich ist dann quasi der gleiche. Und wenn du dann mit dem Weitwinkel so deine Aufnahmen machst, wie du es halt gewohnt bist, dann, ich habe mir diese Filme mal angeschaut, die du da rausgezogen hast, das ist schon auf den ersten Blick was komplett anderes. Also das sieht schon sehr abgefahren aus.
Ja, und vor allem jeder, auch wenn du für 1.000 Euro oder 1.500 Euro einen Camcorder kaufst, einen guten, zurzeit einen HD-Camcorder, die haben alle kein echtes Weitwinkel. Da musst du nochmal einen Weitwinkelvorsatz auch wieder davor kaufen. Und das haben die meisten Leute nicht. Die filmen dann einfach nur so und das ist dann im besten Fall 38mm oder sowas. Und hier komme ich viel weiter runter. Klasse. Also es macht einfach Spaß, aber es ist keine Kamera zum mal schnell draufhalten und mal Filmchen für den Sommer machen. Es ist wirklich, wenn man Videos produzieren will und Spaß daran hat, auch wenn es nur hobbymäßig ist. Und da bietet die Kamera eben für den Preis Möglichkeiten, die man sonst in der Preisliga überhaupt nicht haben kann. Und was ich gehört habe von der Canon, die ist einfach von der Qualität her besser, aber da ist die Kamera auch 2.000 Euro teurer.
Das ist genau der Punkt, auf den ich gerade eingehen wollte, denn Nikon hat es immerhin geschafft, im Mittelklasse und auch dementsprechend preislich günstigeren Segment diese Funktion mit einzubringen. Und das ist, denke ich, für jeden, der vor der Kaufentscheidung steht, ob das eine oder das andere, ein schlagendes Kaufsargument.
Okay, und wir kommen jetzt zum Schluss. Ich wollte euch nur noch mal für die nächsten Sendungen ein bisschen eine kleine Ausschau machen. Ich habe gerade gesehen, eins meiner Lieblingsprogramme unter Windows, AC/DC Pro, wird es demnächst auch für den Mac geben. Wir werden mal in Zukunft ein bisschen über das Programm reden. Ich bin zwar ein Lightroom-Fan, aber AC/DC Pro hat auch bei bestimmten Sachen große Vorteile, gefällt mir gut. Und wir sind dabei, mal demnächst was zum Thema Fotografieren und Beruf zu machen. Ein Interview mit jemandem, der auf einer Medienkunstakademie war und sowas zwischen Kaufmann und Fotograf zusammen gemacht hat. Kommt vielleicht was ganz Spannendes für den einen oder anderen dabei raus. Jo. Das war's für heute. Wir wünschen euch einen guten Start in dieses Jahr. Viele, viele Fotos, viel Spaß dabei und ich verabschiede mich für heute. Tschüss.
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 Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.